Guten Morgen auch nochmal von mir. Über Geld spricht man nicht. Vermutlich kennen die meisten von euch das Sprichwort. Und in einer Umfrage, die eine deutsche Zeitung 2015 durchgeführt hat, ich weiß leider nicht mehr, welche Zeitung es war, auf jeden Fall kam dabei raus, dass für zwei Drittel der Befragten Geld und Gehalt Tabuthemen sind. Und vielleicht geht es euch da ganz ähnlich. Dass Geld eher ein unangenehmes Thema für euch ist. Weil es viel mit Wert zu tun hat. Einem eigenen Wert. Dass man den Wert über Besitz und Einkommen bestimmt. Oder auch mit Status. Oder weil Geld halt einfach was ist, wovon man immer zu wenig hat. Und in der neuen Predigtserie, die heute beginnt, Immanuel hat schon gesagt, biblische Prinzipien zum Umgang oder über den Umgang mit Geld, soll es um dieses womögliche Tabuthema gehen. Weil in der Bibel erstaunlicherweise ganz schön viele Sachen und ganz schön viele Verse dazu über Geld handeln. Und ich habe gelesen irgendwo, dass es über 2000 Verse sind. Und damit ist Geld irgendwie in der Bibel ein Thema, was irgendwie einen viel größeren Raum einnimmt, als ich zumindest gedacht hatte. Und auch einen viel größeren Raum als andere Themen. Und gleichzeitig würde es in diesen drei Predigten, die wir dazu haben, weniger um Dinge wie Arbeit oder Geld verdienen gehen. Zu Arbeit hatten wir letztes Jahr schon eine eigene Serie. Sondern eher darum, wie wir mit dem umgehen, was wir besitzen. Und ich glaube, da gibt es noch eine zweite gesellschaftliche Tendenz, die da eine Rolle spielt. Über Geld spricht man nicht. Und der Vorwurf, die Kirchen wollen nur unser Geld. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, fallen einem wahrscheinlich schnell viele Beispiele ein, wo sich der Vorwurf zu bestätigen scheint. Vielleicht auch das, was Immanuel schon genannt hatte, mit Notre Dame. Oder vielleicht sagt euch der Name Thebats van Elst noch was, der ehemalige Limburger Bischof mit der 30.000-Euro-Badewanne. Oder die relativ aktuelle Diskussion um die Kirchensteuer, ob die nicht abgeschafft werden sollte, weil es irgendwie unfair ist. Oder der Umgang und oft vielleicht auch intransparente Umgang mit Spendengeldern. Und vielleicht ist auch insgesamt für dich das Spendensammeln, die Kollekte, wie wir es ja auch hier bei Mittendrin machen, ein Affront. Ein Ausdruck dafür, dass es uns nur ums Geld geht. Und da sei jetzt schon mal vorweg gesagt, wir machen die Predigtserie nicht, weil wir uns dadurch mehr Spenden erhoffen oder so. Und wir sind im Gegenteil sogar sehr, sehr dankbar für eure Großzügigkeit und die Großzügigkeit unserer Partnerkirchen in den USA und von Leuten, die gar nicht selbst zu Mittendrin gehen und uns trotzdem unterstützen. Danke. Und ich hoffe, dass die Predigtserie dir und uns allen helfen kann und uns weiterbringen kann, wenn es um Geld und Besitz geht. Wir wollen uns nämlich anschauen, was ein guter Umgang damit sein kann, was das mit Gott zu tun hat und was das, was in der Bibel dazu steht, mit uns zu tun hat. Und heute soll es um den sogenannten Zehnten gehen. Wenn ihr ein bisschen Erfahrung mit Kirche habt, ist euch der Begriff womöglich schon mal begegnet. Und er stammt aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel. Und was dieser Zehnte ist, das wollen wir uns jetzt mal anhören.
Ich verkünde Gottes Wort. Der heutige Bibeltext steht im 3. Mose, Kapitel 27. Ich lese die Verse 33 bis 34 und aus dem 5. Mose, Kapitel 14, die Verse 22 bis 29. Der zehnte Teil von jeder Ernte, auch von den Baumfrüchten, ist Jahwe geweiht und gehört ihm. Will jemand etwas von seinem Zehnten zurückkaufen, muss er es zum Gegenwert noch ein Fünftel hinzuzahlen. Jedes zehnte Tier von Rindern, Schafen oder Ziegen, das unter dem Hirtenstab hindurchgeht, soll Jahwe geweiht sein. Man soll nicht untersuchen, ob es gut oder schlecht ist, und darf es nicht austauschen. Tauscht man dennoch eins aus, sind beide Tiere Jahwe geweiht und können nicht mehr ausgelöst werden. Das sind die Gebote, die Jahwe Mose für die Israeliten auf dem Berg Sinai gegeben hat. Vom ganzen Ertrag deiner Saat sollst du den Zehnten geben, von dem, was Jahr für Jahr auf dem Feld wächst. Bring ihn an den Ort, den Jahwe, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dort, vor ihm, sollst du von deinem Zehnten essen, von Getreide, Most und Öl, von den Erstgeborenen deiner Rinder, Schafe und Ziegen, damit du es lernst, zu aller Zeit Ehrfurcht vor Jahwe, deinem Gott, zu haben. Es ist möglich, dass der Ort, den Jahwe, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, zu weit für dich ist, sodass du deinen Zehnten nicht hinbringen kannst. Dann mach den zehnten Teil von dem, womit Jahwe dich gesegnet hat, zu Geld. Nimm es mit und geh an den Ort, den Jahwe, dein Gott, erwählen wird. Kauf dort für das Geld alles, worauf du Lust hast. Rinder, Schafe, Wein, Bier und was du sonst noch magst. Genieße alles dort in der Gegenwart Jahwes und freue dich. Vergiss aber den Leviten nicht, der an deinem Ort wohnt, denn er hat keinen Erbbesitz neben dir. Am Ende jedes dritten Jahres sollst du den Zehnten deines Einkommens von jenem Jahr in deinem Ort niederlegen. Es ist für den Leviten bestimmt, der kein eigenes Land besitzt, und für den Fremden, die Waise und die Witwe, die in deinem Ort leben. Sie sollen sich davon satt essen, mit Jahwe, dein Gott, die Arbeit deiner Hände segnet.
Vielleicht kennt ihr den Ausdruck, den Zehnten geben. Dabei geht es in der Regel darum, 10% seines monatlichen Einkommens zu spenden. Zum Beispiel für die Kirche oder für irgendein Projekt oder ähnliches. Der Ursprung des Begriffes sind unsere beiden Texte beziehungsweise noch einige andere Stellen im Alten Testament, wo es auch darum geht. Und wir wollen uns jetzt anhand von 3 Punkten anschauen, was der Text bedeuten kann und für uns bedeuten kann. Der Zehnte als eine regelmäßige Abgabe, der Zehnte als ein Zurückgeben und der Zehnte und Gottes Großzügigkeit. Und in einem der Punkte, vor allen Dingen im letzten, und dann auch die Frage beantworten, was das noch mit uns zu tun hat. Der Zehnte als eine regelmäßige Abgabe. Wir haben in diesen 2 Abschnitten kurze Ausschnitte aus dem jüdischen Gesetz, aus dem sogenannten Bundesschluss Gottes mit dem Volk Israel. In Vers 34 stand, das sind die Gebote, die Jahwe Mose für die Israeliten auf dem Berg Sinai gegeben hat. Jahwe ist dabei ein Name für Gott. Gott hat mit den Israeliten einen Vertrag geschlossen. Und was wir gerade gehört haben, ist so ein ganz kurzer Ausschnitt aus den Bedingungen dieses Vertrages. Und das ist ein wichtiger Grundgedanke generell für die Predigt, nämlich die ursprünglichen Adressaten oder die ursprünglichen Empfänger dieser ganzen Ausführungen und Regeln in den Mosebüchern sind das Volk Israel. Und hier geht es jetzt darum, dass die Israeliten von allen Erträgen, wie ihrer Ernte und dem Vieh, uns wurde ja so aufgezählt, 10% abgeben sollen an Gott. Was genau heißt das? Und warum sollen die das machen? Und was hat das überhaupt noch mit uns zu tun? Weil wir als Christen glauben, dass mit Jesus was Neues angefangen hat, weil er den alten Bund, wie diese Gesetze genannt werden, erfüllt hat. Und in den Paulusbriefen, aus denen wir in 2 Wochen auch noch einen Text hören werden, geht es zwar auch immer wieder mal um Geld, aber anscheinend auch nicht mehr so richtig um den Zehnten. Und ich glaube trotzdem, dass wir sehr viel aus diesen Texten lernen können. Und der Fokus soll dabei weniger auf den Details liegen, wie das jetzt mit dem Zehnten ganz genau funktioniert hat. Was nämlich tatsächlich ein bisschen komplizierter ist, als man im ersten Moment denkt, weil es ganz viele verschiedene Bestimmungen gibt und am Ende landet man gar nicht bei genau 10%, sondern irgendwie so bei ein bisschen mehr. Deswegen soll der Fokus auf dem Warum liegen. Und dem, was das über Gott aussagt, wie Gott ist, wer Gott ist. Und was das über uns aussagt, wie wir mit Geld umgehen und wie wir sind, was uns wichtig ist. Ich glaube, dennoch sind ein paar Hintergrundinfos ganz hilfreich. Das Volk Israel zur Zeit von Mose, wo sie diese Gesetze bekommen haben, und beim Einzug in das sogenannte gelobte Land Kanaan, bestand aus 12 Stämmen. Diese 12 Stämme gehen zurück auf die 12 Söhne Jakobs, einer der Stammväter Israels. Und einer von diesen 12 Stämmen war der Stamm Levi. Und die Leviten, die man am ehesten wahrscheinlich aus dem Sprichwort jemanden, die Leviten lesen, kennt, hatten eine Sonderfunktion im Volk Israel. Denn beim Einzug in dieses versprochene Land Kanaan bekamen sie nicht wie alle anderen Stämme ein bestimmtes Siedlungsgebiet zugewiesen, wo sie dann eben leben und arbeiten und wohnen konnten, sondern in jedem dieser Stammesgebiete eine bestimmte Anzahl an Städten zugewiesen. Man kann sich es ein bisschen wie mit unseren Bundesländern vorstellen, die ja Deutschland in 16 Teile einteilen letztlich. Und da war es dann so, dass halt zum Beispiel die Bayern oder irgendein anderes Bundesland eben keine Fläche hatten, sondern in jedem Bundesland, in Hessen, in Thüringen und sonst wo, ein paar Städte hatten. Ein bisschen wie die Schwaben in Berlin vielleicht. Und dafür gab es einen guten Grund. Das war nicht einfach nur so, denn die Leviten hatten eine besondere Aufgabe. Sie taten den Dienst im Tempel, beziehungsweise bevor es den Tempel gab, taten sie den Dienst in der sogenannten Stiftshütte, damit zum Beispiel die Opfer korrekt durchgeführt werden konnten. Oder in der Zeit, wo das Volk Israel durch die Wüste zog, all diese Gegenstände der Stiftshütte und all die Kultgegenstände getragen werden konnten. Sie waren also von Gott ausgewählt, oder man könnte auch sagen ausgesondert, was heilig bedeutet, ihm zu dienen. Bisschen platt gesagt, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber man könnte sie vielleicht als Kirchenmitarbeiter des Alten Testaments bezeichnen. Mit dem großen Unterschied, dass sie das nicht irgendwie ehrenamtlich so in ihrer Freizeit gemacht haben, sondern von ihrer Stammeszugehörigkeit dazu bestimmt waren. Levit wurde man nicht irgendwann, sondern als Levit wurde man geboren. Und dieser sogenannte Zehnte, diese 10% Abgabe, diente zu ihrem Unterhalt, für den sie eben nicht selbst sorgen sollten. Sie sollten keine profane Arbeit, nenne ich es mal, machen, sondern heilig für und heilig vor Gott sein. Den Zehnten könnte man damit also sehr, sehr runtergebrochen fast als eine Art Steuer bezeichnen. Eine regelmäßige Abgabe für die Leviten. Warum spielt es dann überhaupt eine Rolle für uns? Ich werde wahrscheinlich keinem Unrecht damit tun, wenn ich feststelle, dass hier keine Leviten sitzen. Der Zehnte ist gleichzeitig noch viel mehr, was vor allen Dingen in diesem zweiten Bibeltext aus 5. Mose sehr stark durchkommt. Der Zehnte ist nicht nur eine Abgabe, die man halt zu machen hatte, sondern ist aufgeladen mit theologischer Bedeutung und auch sozialer Bedeutung. Es ist nicht einfach nur eine Sache zwischen den verschiedenen Stämmen des Volkes Israel, sondern eine Sache zwischen Mensch und Gott. Damit du zu aller Zeit lernst, Ehrfurcht vor Gott zu haben, steht da. Oder in Vers 25, womit Jahwe dich gesegnet hat. Der Zehnte als ein Zurückgeben. Es ist nicht einfach so, dass Gott hier auftritt und sich ein Abgaben- oder Steuersystem ausdenkt, um die Israeliten finanziell zu ärgern. Dahinter steckt viel mehr. Die biblische Sicht auf den Menschen und seinen Besitz ist die, dass Gott derjenige ist, von dem alles kommt. Und das drückt sich in ganz vielen Versen aus. Angefangen letztlich ganz am Anfang, bei der Schöpfungserzählung, wo Gott alles Leben schafft, wo er spricht und Dinge entstehen. Über Aussagen zu seinem Volk, den Israeliten, wie er verspricht, ihnen das Land Kanaan zu schenken, ihnen das zu geben. Hin zu ganz praktischen und individuellen Aussagen, wo Gott verspricht, dass er Einzelpersonen versorgt und ihnen alles gibt, was sie brauchen. Und es wird zusammengefasst in Versen wie 2. Mose 19, Vers 5. Da sagt Gott, wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein. Und jetzt kommt's, denn mir gehört die ganze Erde. Oder an einer anderen Stelle in 5. Mose. Denk nicht, dass du dir deinen Reichtum selbst zu verdanken hast, sondern danke Gott, der dir die Kraft gegeben hat, Vermögen zu schaffen. Was ganz schön spannende Aussagen sind. Heute, aber auch damals. Weil auch wenn diese Aussagen sich letztlich alle auf den Bund Gottes mit seinem Volk Israel beziehen, darin Prinzipien stecken, die heute noch genauso gelten. Und Wahrheiten, die immer noch gelten. Die Aussage, dass Gott die Erde gehört, verliert ja nicht plötzlich ihre Gültigkeit, wenn man denn überhaupt glaubt, dass das wahr ist. Und eine Intention hinter diesem Zehnten ist, den Blick darauf zu richten, von wem alles kommt, nämlich von Gott. Und letztlich sagt Gott hier, hey, 10% eures Ertrages sollt ihr mir zurückgeben, weil ich euch die anderen 90% auch geschenkt habe. Und weil mir eh die vollen 100% gehören. Und weil ich möchte, dass ihr dadurch nicht vergesst, von wem ihr alles habt und wem ihr alles zu verdanken habt. Der Zehnte ist also abgesehen davon, dass dadurch die Leviten versorgt wurden und übrigens auch die Armen und die Fremden und die Waisen und die Witwen, also die sozial Benachteiligten, könnte man vielleicht zusammenfassen. Abgesehen davon ist er auch ein Zurückgeben. Und dadurch einen Gott ehren. Und dadurch eine dankbare Haltung einnehmen. Und dadurch an Gottes Güte erinnert werden und einen Blick für die Mitmenschen bekommen. Und er ist ein Ausdruck des Vertrauens. Ich vertraue darauf, dass ich auch mit 90% auskomme. Und noch viel mehr, ich vertraue darauf, dass du Gott treu versorgst. Und damit ist der Zehnte letztlich ein Beziehungsding. Wie eine kleine Aufmerksamkeit oder eine gemeinsame Aktion oder einfach Zeit miteinander verbringen, eine Beziehung stärken oder wachhalten können, hat der Zehnte auch den Zweck, die Beziehung zwischen dem Volk Israel und Gott wachzuhalten. Nämlich in diesem einen Aspekt, dass Gott der Versorger seines Volkes ist, von dem alles kommt. Und letztlich sagt er damit, ihr sollt mir was zurückgeben, weil ich euch vorher alles gegeben habe, was ihr braucht. Und auch wenn dieser Zehnte eine Bestimmung Gottes aus dem alttestamentlichen Bund zwischen Gott und dem Volk Israel ist, sind die Fragen, die dadurch aufgeworfen werden, zeitlos. Kannst du vertrauen, dass Gott ein treuer, versorgender Gott ist? Dass er weiß, was du brauchst? Und auch die Frage, welches Verhältnis hast du zu Besitz? Und ich musste an die Möwen aus Findet Nemo denken, die ganze Zeit immer nur meins, 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 meins brüllen. Immer so, ich will das haben. Oder ist dein Verhältnis deins, 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 deins? Oder anders formuliert, dass auch Besitz am Ende des Tages nur was ist, was Gott zur Verfügung stellt. In dem Wissen, dass das voll die spannende Aussage ist und eine herausfordernde Aussage. Und noch interessanter finde ich an der ganzen Sache rund um diesen Zehnten im Alten Testament ist, dass man so wie reingezoomt anhand von diesem einen Aspekt, nämlich der Abgabe von Gütern an Gott, die große Geschichte Gottes mit seinem Volk und mit uns sehen kann. Und deswegen lohnt es sich, wenn wir ganz kurz einmal rauszoomen, um uns das große Bild anzuschauen. Und ich hatte es jetzt schon an ein paar Punkten erwähnt, dass der Zehnte als Abgabe ist Teil des Bundes, den Gott mit dem Volk Israel zur Zeit von Mose geschlossen hat. Und vielleicht könnte man das wie so eine Art Ehevertrag bezeichnen. Ich muss zugeben, ich habe noch nie einen Ehevertrag zu Gesicht bekommen, aber ich stelle es mir in etwa so vor. In diesem Vertrag Gottes mit den Juden gibt es allerlei Gesetze und Bestimmungen, die das Ziel haben, die Beziehung zu regeln. Mit dem Transparenzhinweis Gottes, dass wenn die Israeliten sich nicht daran halten, das Strafe zur Folge hat. Aber wenn sie sich daran halten, sie überreich gesegnet werden. Und mit dem Sinn, dass auf dieser Basis Beziehung zu Gott möglich ist. Was in all dem immer das Ziel Gottes ist. Beziehung zu uns. Gott ist ein beziehungsliebender Gott, ein beziehungssuchender Gott, dessen Streben darauf ausgerichtet ist, dass Menschen ihn kennenlernen. Was im Übrigen auch der Grund ist, warum es mittendrin gibt. Damit Potsdamer Gott kennenlernen können. Und Israel sollte ein Vorbild für andere Völker sein, damit andere Völker in dieser Beziehung Israels zu Gott sehen konnten. Die meiste Zeit halten die Israeliten sich nicht daran, übertreten Gesetze und sind irgendwie kein Vorbild und machen, was sie wollen und wollen vor allem nichts von Gott wissen, sondern lieber ihr eigenes Ding machen. Oder in einem Wort, Sünde. Und ich finde, es klingt gar nicht so fremd. Und es treffen die Sachen ein, die Gott vorausgesagt hat. Und die Israeliten wundern sich, warum es ihnen so schlecht geht. Und kehren auch immer wieder um. Es ist ein großes Hin und Her letztlich. Bis Jesus kommt. Und das Gesetz erfüllt und für uns den Weg frei macht, um aus Gnade errettet werden zu können und Beziehung zu Gott haben zu können. Das ist die große Geschichte. Das große Bild in zugegebenermaßen sehr kurz. Und dieses große Bild sieht man auch in den Bestimmungen zum Zehnten, beziehungsweise dem Umgang mit Besitz im Allgemeinen. Deswegen lohnt es sich jetzt wieder reinzuzoomen. Weil auch in diesem einen von so vielen Aspekten zeigt sich das große Bild. An ziemlich vielen Stellen im Alten Testament wird deutlich, dass das mit dem Zehnten oft nicht so richtig gut lief. Weil auf der einen Seite sowohl das Volk, dass die 10% hätte abgeben sollen, als auch die Leviten, die das hätten bekommen sollen und gut nutzen sollen, selbst immer wieder den Bund brachen. Vielleicht nur ein ganz, ganz kurzes Beispiel. Im allerletzten Buch des Alten Testamentes, in Maleachi, weist Gott die Israeliten darauf hin, dass es ihnen so schlecht geht, weil sie Gott betrügen und den Zehnten nicht vollständig geben, sondern stattdessen aus Angst oder um mal eine Rücklage haben zu wollen oder aus welchem Grund auch immer, nur einen Teil geben. Und Gott sagt, dass es ihnen so gut gehen könnte, wenn sie sich nur an seine Gesetze halten würden. Und das ist letztlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt, aber ein Sinnbild für dieses dauernde Hin und Her im Alten Testament. Entfremdung von Gott, Umkehr, Sünde, Umkehr. Gott nicht vertrauen, sondern lieber so das eigene Ding machen, Umkehr. Circle of Life irgendwie. Und dann kommt Jesus. Einige hundert Jahre später. Und damit der lebende und eindrückliche und irgendwie auch letztgültige und endgültige Beweis, dass Gott versorgt, dass Gott gibt, dass er sich selbst gibt, dass er alles dafür tut, um Beziehungen wiederherzustellen und dass er großzügig ist. Gott ist großzügig. Und Jesus hält den Menschen seiner Zeit und auch uns den Spiegel vor und macht uns deutlich, wie wir sind und wie wir nicht dem entsprechen, wie Gott sich das für uns gedacht hat. Auch schon wieder so krass irgendwie. Ganz ähnlich wie das Volk Israel nicht dem entsprach, wie Gott sich das gedacht hat. Sünde. Auch bezogen auf Besitz und Geld. Und vielleicht sogar gerade darauf. Es ist interessant zu sehen, an wie vielen Stellen es um Geld geht. Was das anscheinend für viele Leute, wie es auch heute letztlich ist, so eine große Sache darstellt. Und da spiegeln sich Neid und Eifersucht und Habgier und das Streben danach, dass man bloß finanziell abgesichert ist. Und eine Selbsterlösung durch Wohlstand, weil dann ja alles gut ist. Und wenn man erstmal genug Geld hat, dann kann man sich endlich zur Ruhe setzen. Und darin spiegelt sich auch ein mangelndes Selbstwertgefühl, wenn man nicht so viel verdient oder nicht so viel besitzt. Und darin spiegelt sich ein Vergleichen mit anderen, die irgendwie immer mehr besitzen als man selbst. Und es spiegelt sich darin sogar die fromme Einstellung, dass wenn ich nur genug spende oder vielleicht sogar diesen Zehnten gebe, ich definitiv ein guter Mensch bin und ja eigentlich ganz gut vor Gott dastehe. Sünde hat zur Folge, dass es um mich geht. Sünde hat zur Folge, dass ich das Zentrum bin. Dass selbst dann, wenn ich was Gutes tue, was Gutes für andere tue, ich das letztlich mache, um besser dazustehen, um Anerkennung zu bekommen, um mich besser zu fühlen, um daraus einen Status zu ziehen. Sünde hat bezogen auf Geld zufolge, dass Geld viel zu wichtig wird. Und dass wir auch in dem Bereich, wie in allen Bereichen unseres Lebens, lieber unser eigenes Ding machen wollen. Ich weiß schon selbst ganz gut, was richtig ist und was gut für mich ist. Und nicht sehen, dass Gott durch Jesus Beziehungen mit uns möchte. Und nicht sehen, dass er weiß, was gut für uns ist. Dass er versorgen will und dass er es kann. Wenn man sich anschaut, was im Neuen Testament zu Geld und Besitz steht, dann stellt man sehr schnell fest, dass es mit der Aufforderung verbunden ist, großzügig zu sein. Im Umgang mit Geld, aber sogar auch darüber hinaus. Das wird gar nicht nur auf Geld bezogen, sondern auch großzügig mit Zeit oder mit Besitz oder verschiedenen anderen Sachen. Und es sind aber nicht einfach fiese Forderungen von einem fordernden Gott. Wenn wir nur diese Forderung oder die Aufforderung sehen, dann haben wir die Basis übersehen. Dann sehen wir hier einen großen Anspruch und übersehen aber das große Geschenk. Denn hinter all dem steckt die Tatsache, dass Gott zuerst großzügig war. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, was wir letzte Woche gefeiert haben. Und dass das so war, war nichts, was einfach mal so nebenher lief. Der Tod Jesu war Gott teuer. Dass wir aus Gnade errettet werden können, hat Gott richtig was gekostet. Ja, Gnade und vor Gott gerecht stehen zu können, ist für uns völlig losgelöst von Bedingungen und völlig kostenfrei. Weil es Gott was gekostet hat. Weil er bezahlt hat, was wir nicht bezahlen konnten. Durch Jesus, durch seinen eigenen Sohn, der großzügig alles für uns hergegeben hat. Gott ist großzügig. Ich habe euch im Programmheft ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer dazu abgedruckt, aus seinem Buch Nachfolge. Ich lese es einfach kurz vor. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist. weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott sein Sohn nicht zu teuer war für uns, für unser Leben, sondern er ihn für uns hingab. Und ihr merkt schon, da geht es nicht um Geld. Da geht es darum, was mir was wert ist. Und darum, was Gott was wert war und Gott immer noch was wert ist. Wir waren und sind ihm was wert. Das Leben seines eigenen Sohnes. Und alles, was teilweise an Forderungen, auch später in den Paulusbriefen zum Beispiel, so steht, so nach dem Motto, seid so und so, seid großzügig, hat diese Grundlage. All dem geht voraus, dass Jesus alles für uns gegeben hat und deshalb, und deshalb seid großzügig, wie Gott großzügig war. Der erste, und das ist die Basis, die niemals dabei vergessen werden darf, ist, dass der Tod und die Auferstehung Jesu alles ändern. Wenn Jesus ein Leben verändert, dann will er es in jedem Bereich. Auch wenn es ums liebe Geld geht. Und es kann so aussehen, dass aus Geiz Großzügigkeit wird, weil Gott großzügig ist. Und aus Neid Anerkennung, weil es nicht unser Besitz und auch nicht unser fehlender Besitz ist, der uns vor Gott besser oder schlechter dastehen lassen. Und aus einem Streben nach finanzieller Sicherheit kann ein Vertrauen auf Gott den Versorger werden. Und aus der Einstellung, dass wenn ich mich nur treu an alle Regeln halte, auch im finanziellen Bereich, dass ich dann ja eigentlich ganz gut vor Gott dastehe, kann erkennen werden, dass es Gnade und Gnade allein ist, durch die Gott Rettung schenkt. Ist es einfach? Ich finde irgendwie nicht, weil es sehr konträr geht gegen alles, was uns unsere Gesellschaft sagt, vielleicht unsere Erziehung sagt und erst recht unser gesunder Menschenverstand. Und vielleicht versteht man da, dass Paulus davon spricht, dass die Botschaft vom Kreuz, das Evangelium, für die, die nicht daran glauben, eine Dummheit ist. Eine Torheit oder unsinnig, aber für die, die darauf vertrauen, der Inbegriff von Gottes Kraft ist. Und dabei geht es gar nicht darum, dass man nicht klug mit Geld umgehen darf oder so. Sondern bei all dem geht es letztlich um die Frage, was ist mir wichtig? Und was ist mir am wichtigsten? Und ob ich Gott vertrauen kann. Kann ich Gott vertrauen, der sagt, hey, sorgt euch um nichts. Ich sorg für euch. Kann ich darauf vertrauen, dass Gott der Versorger sein will? Was folgt jetzt daraus? Und mir ist aufgefallen, dass es irgendwie einfacher ist zu sagen, was nicht daraus folgt. Und ich hoffe, es ist durchgekommen, dass es nicht einfach darum geht, jetzt irgendwie penibel genau durchzurechnen, dass man, wenn es einem wichtig ist zu spenden, ja, bloß den Zehnten gibt. Darum geht es nicht. Der Zehnte ist eine Abgabe, die Gottes Bund mit Israel betraf. Und klar, es ist was Gutes, 10% seines Einkommens zu geben, auf jeden Fall. Gar nicht nur innerhalb jetzt von Kirche oder des Christentums gedacht, sondern auch darüber hinaus. Wie würden Gesellschaften aussehen, wenn Menschen 10% ihres Einkommens für andere hergeben würden? Das würde ganze Gesellschaften verändern. Aber es bringt nichts, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und sagen würde, gebt euren Zehnten oder vielleicht einfach nur an euch appellieren würde, zu spenden. Und ihr dann vielleicht sogar sagen würdet, ja, okay, ich gebe meinen Zehnten. Oder ja, okay, ich spende was. Weil das an der Sache vorbeigeht. Weil es hier nicht einfach nur auf das Was ankommt, sondern auf das Warum. Die Intention, die Motivation. Und wenn die nicht auf einer Dankbarkeit oder einer Großzügigkeit gegenüber Gott beruht, der zu uns in Jesus über alle Maßen großzügig war und es immer noch ist und für immer sein wird, sondern auf einer Gesetzlichkeit, weil man das halt so machen muss oder weil sich das so gehört oder weil ich das so in Kirche mitgekriegt habe oder. Vielleicht auch sogar aus einem inneren Druck, sich unbewusst oder sehr bewusst selbst zu rechtfertigen, weil man halt zu den Guten gehört, wenn man hier sitzt und was spendet. Wenn das die Motivation ist, dann kann man sich es auch sparen, im wahrsten Sinne des Wortes. Klar, was dabei rauskommt, ist was Gutes. Und gleichzeitig heißt es aber über Gott, dass er das Herz anschaut. Ihm geht es darum, warum wir Sachen machen. Ja, das, was dabei rauskommt, spielt natürlich auch eine Rolle. Und trotzdem ist ihm wichtig, dass die Motivation stimmt. Und deswegen ist der einzige Appell, den ich an euch richten will, wenn ihr merkt, dass Finanzen und Besitz ein Bereich in eurem Leben ist, wo es euch schwerfällt, Gott als Versorger zu vertrauen. Und wo ihr merkt, dass das lebensverändernde Handeln Jesu am Kreuz irgendwie noch so völlig ohne Auswirkung bleibt, dann fangt an zu beten. Und die gleiche Einladung gilt auch, wenn ihr das alles für Quatsch haltet. Fangt trotzdem an zu beten. Dass Gott euch Großzügigkeit schenkt und Vertrauen in ihn, den Versorger, zum Wohle der Menschen um euch, zum Wohle der Stadt und auch zu eurem eigenen Wohl, weil es das Beste ist, was passieren kann, wenn Jesus, der Lebensveränderer, anfängt, dein Leben zu verändern und auch in den Bereich Finanzen und Besitz reinkommt. Und das predige ich nicht als irgendwie jemand zu euch, bei dem es so alles perfekt läuft, sondern zuerst auch zu mir selbst. In dem Wissen, dass es irgendwie ein Wagnis ist und herausfordernd, weil es auf eine bestimmte Art bedeutet, Sicherheit loszulassen. Gott hat alles gegeben, damit wir Beziehung zu ihm haben können. Wir sind teuer erkauft von einem großzügigen Gott, der uns damit einladen will, auch großzügig zu sein, so wie er großzügig ist. Amen.